Börse aufs Ohr.
Herzlich willkommen zum neuen, dem 36. GetEx-Podcast Börse aufs Ohr, heute am 17.07. Ihr hört und seht uns endlich auch wieder. Heute vor 71 Jahren hat der erste Disney-Vergnügungspark in Kalifornien in Anaheim eröffnet. Dann schauen wir mal, ob euch die heutigen Themen des Podcasts auch so vergnüglich stimmen. Einen wunderschönen guten Morgen, Servus, schön, dass ich euch heute wieder dabei habe. Schön, dass ihr euch einen spannenden Überblick zu den heißesten Themen aus der Finanz- und Börsenwelt abholt. Und ihr wisst, das mache ich wie immer nicht alleine, sondern in meinem heutigen Expertenteam habe ich den Top-Trader, Chart-Analysten und Ex-Börsenmakler und Börsenkenner und überhaupt Christian Schlegel, den Wirtschaftsjournalisten und Börsenexperten Nicolas Saurens und unsere heutigen Special Guests, die den Wertpapierhandel im Blut haben, so viele Ideen zum Handel hatten, dass sie dann 2023 endlich einen eigenen neuen Broker gegründet haben, Markus und Ernst Huber. Schön, dass ich euch alle dabei habe.
Servus,
Servus zusammen, hallo.
Hallo, freut mich dabei zu sein.
Liebe Grüße in die Runde, hallo.
Und mein Name ist Lars Reichel von GetEx Exchange. Der Episode 36 gebe ich also den Titel passenderweise Vergnügungssteuer, denn der Name ist Programm. Denn an der Börse gilt die einfache Regel, immer wenn Investieren zu viel Spaß macht, kommt irgendwann die Rechnung. Mal in Form einer Korrektur, mal über enttäuschte Erwartungen, aber sie kommt. Und die spannende Frage ist es halt nicht, sondern ob wir Vergnügungssteuer zahlen, sondern wann und wie hoch sie diesmal ausfällt. Aber genau darüber sprechen wir heute. Wir werden euch wie immer nicht langweilen, ein kurzer Preview der heutigen Themen. Das Update mache ich zusammen mit Nicolas, die GetEx Risk-Indikatoren nehme ich für euch unter die Lupe. Mal nach Zahlen, das Chart-Update kommt heute von und mit Christian Schlegel und die Beauty-Tipps rund ums Thema Online-Brokerage und den Börsenhandel, dann als Highlight mit Markus und Ernst. Und in Inside GetEx verrate ich, was sonst noch so alles passiert. Und wie immer zu Beginn der Hinweis auf das Ende des Podcasts, hört euch bitte den relevanten Disclaimer an, denn schneller kann ich ihn nicht sprechen. Also hört rein, los geht's. Lieber Ernst, lieber Markus, schön, dass ich euch heute zum ersten Mal im Podcast habe, auch wenn du zumindest, Ernst, regelmäßig die Bühnen füllst. Nochmal an dieser Stelle ein ganz herzliches Willkommen.
Ja, vielen herzlichen Dank, Lars, schön dabei sein zu dürfen.
Ja, und auch danke meinerseits, freue mich auch hier dabei sein zu dürfen.
Und wie immer für Gäste, die zum ersten Mal oder fast zum ersten Mal dabei sein, ist es natürlich umso schöner, wenn ihr euch kurz vorstellt, beziehungsweise ich ein paar Fragen zu eurem Werdegang loswerden kann. Markus, da möchte ich gerne mit dir anfangen, weil Ernst, wie gesagt, schon ein paar Mal mit dabei war. Du, von dir findet man eigentlich eine Spur, zumindest in den sozialen Medien ab 2007, dass du in die Projektentwicklung damals in der Direktanlage AT eingestiegen bist. Hat dich das dann damals schon so gepackt, dass du dem Thema Brokerage treu geblieben bist?
Also definitiv, also natürlich familiär bedingt, beschäftige mich schon sehr lange mit der Materie. 2007, vielleicht sogar schon noch früher, 2007 offiziell, habe damals einige Projekte umsetzen dürfen, Software entwickeln dürfen, die lange im Einsatz war, habe mich dann weiter mit der Materie beschäftigt, habe ein großes Börsen-Newsportal eben technisch und inhaltlich eben aufsetzen dürfen und betreut, das vor kurzem eben von einem deutschen Anbieter übernommen wurde. Es war in Österreich tätig, habe auch selbst einmal ein Projekt zum Thema Social Trading gelauncht und aufgesetzt, habe es aber dann nicht weiterverfolgt und habe mich auch lange mit dem Thema Krypto und Krypto-Mining beschäftigt. Ich bin aber die letzten 10 Jahre vorwiegend im Vertrieb, Marketing, UX-Design tätig gewesen und ist sicher auch der Schwerpunkt, den ich eben hier bei Traders Place einbringen konnte die letzten Jahre.
Ernst, zu dir, du kannst dich gern nochmal vorstellen, aber ich glaube, du bist bekannt und ich freue mich.
Ob ich so bekannt bin, weiß ich nicht. Ich bin mittlerweile wirklich ein Urgestein, ein Dinosaurier, wenn man so will, in der Banken, in der Direktbankenszene und insbesondere auch im Online-Brokerage. Ich hatte die Möglichkeit, vor mittlerweile über 30 Jahren den ersten österreichischen Online-Broker aufzubauen, der über Jahrzehnte hier Marktführer war, aber dann einige Jahre Vorstand und auch Vorstandschef der DRB Bank in München, damals eine der größten Direktbanken. Und da hat es aber dann eine Übernahme gegeben im Jahr 2014, 2015 durch die BNP Paribas. Und das war dann für mich der Zeitpunkt, wo ich mich verabschiedet habe, auch im Guten gegangen bin und dann einfach neue Wege eingeschlagen habe. Und ja, und jetzt am Ende des Tages, vor 3 Jahren haben wir eben dann gestartet oder vor 4 Jahren mit dem Projekt Aufbau von Traders Place, aber wahrscheinlich dazu noch ein bisschen mehr etwas später.
Richtig, da tauchen wir dazu auf und wie gesagt, ihr sprüht jetzt schon vor Elan. Ich muss euch noch drei Benchmarks zurückhalten, aber dann geht's los und dann sprechen wir über das Thema Brokerage und Traders Place. Danke euch erstmal an dieser Stelle.
Blitzlicht Börse, ein Marktupdate.
Blitzlicht Börse, was hat sich seit der letzten Episode sonst noch so getan? Zeit für eine schnelle Analyse des halben Monats Juli. Ich muss euch sagen, es ist Sommer, es ist nicht nur sauheiß draußen und viele von euch sind in Ferien. Das schlägt sich natürlich auch jetzt in der Anzahl der Trades in den Sommermonaten wieder, die ca. 25% unter den ersten beiden Wochen des Monats Juni lagen. Das gilt übrigens für alle Assetklassen, also Zertifikate und Aktien, dort kehrt Ruhe ein. Nichtsdestotrotz, der Basiswert hat in den ersten beiden Wochen etwas weniger, 15% weniger Nachfrage gehabt. Der Nasdaq sogar 41% weniger in strukturierten Produkten, die über GETEX gehandelt wurden. Dafür kamen wieder die Rheinmetall plus 38%, Meta plus 20% und SpaceX plus 73% sogar ins Rampenlicht als Basiswert. Und Micron war die Aktie, die am stärksten nachgefragt wurde, also Aktie, mit 31.000 Trades gegenüber 19.000 Trades auf Micron als Basiswert. So, Nikolas, ich habe schon einige Häppchen der Basiswerte hingeworfen. Lass uns gern über die Marktentwicklung sprechen. Der DAX jetzt zumindest erstmal im Juli eher neutral. Er hat einigen Gegenwind bekommen, Rückenwind dafür auf der anderen Seite über Zinssenkungen, die sinkenden Ölpreise, zumindest bis vor ein paar Tagen, und eigentlich eine relativ solide Berichtssaison. Gleichzeitig greifen aber die Anleger stärker nach einer Korrektur wieder zu den Technologiewerten. Wie siehst denn du diese Lage der Nation?
Ja, du hast schon einige Punkte angesprochen. Das ist tatsächlich schwierig zu fassen. Wir haben in unserem Börsenbrief heute Morgen von einer stillen Korrektur gesprochen. Also die Märkte korrigieren unterhalb der Oberfläche. In den USA ist das ja besonders deutlich. Wir haben ja auf diese Rotation in den vergangenen Ausgaben immer wieder hingewiesen. Also eigentlich gibt es zwei große Spannungsfelder, vor allem in den USA, Chips und der Rest des Marktes, könnte man fast sagen. Und oft liefen die auch komplett gegenläufig. Also wir hatten dann starke Zugewinne bei Chips, morgens schon aus Korea kommend, wenn die koreanischen Indizes eben 5-10% zugelegt haben und der Rest des Marktes dann schwächer tendierte. Und jetzt haben wir es mal so ein bisschen umgekehrt gehabt zuletzt. Auch das hatten wir ja hier, ich will nicht sagen vorhergesagt, aber zumindest mal thematisiert. Also wir hatten eine starke Korrektur bei Micron, bei SanDisk, bei Marvel. Also all diese amerikanischen Highflyer haben korrigiert. Damit natürlich in Europa auch Aktien wie beispielsweise eine Infineon. Also da geht ein bisschen Luft raus aus diesen Momentum-Trades. Gleichzeitig, ja, es ist weiterhin extrem spannend. Wir hatten die SK Hynix in der vergangenen Woche mit dem Börsengang in den USA. Diese, ja, Kurskapriolen, muss man ja schon sagen, wer sich das mal anschauen mag. Da gibt es ja jetzt den ADR, also die US-Notierung dieser koreanischen Aktie, die zeitweise 20-30% oberhalb der koreanischen Notierung lag, was ja per se keinen Sinn macht, Null aber Sinn. Ja, halt so ein bisschen der Marktlogik, der momentan geschuldet ist.
Ja. Ein SK Hynix in der Tat, da ist auch fundamental großes Interesse dran, gerade nach der Aufnahme in den Index, gerade der Boom natürlich bei den KI-Speicherchips, der Vorsprung, der ausgebaut wird gegenüber Samsung in dem margenstarken HBM-Geschäft. Also insofern, da ist auch Musik drin, dass das Brett natürlich zwischen den ADRs oder zwischen den US-handelbaren Rechten so auseinanderläuft, das macht natürlich keinen Sinn, ja, weil irgendwann muss die Sache konvertiert werden.
Absolut. Was man natürlich auch sagen muss im aktuellen KI-Zyklus, man sieht natürlich die Warnzeichen, die sich von Positionierung oder eben auch von so reinen Kurskapriolen ableiten lassen. Aber wenn man das Ganze fundamental betrachtet, ist dieser KI-Zyklus natürlich weiterhin enorm stark. Wir hatten ja zu Wochenbeginn die Zahlen von ASML, die als europäischer KI-Champion ja wirklich ganz am Anfang der Wertschöpfungskette stehen, weil sie eben ja jene Maschinen herstellen, die benutzt werden müssen, um diese Chips zu produzieren. Und die haben gigantisch gute Zahlen vorgelegt. Das ist auch nicht ganz überraschend gekommen. Die Aktie ist auch schon 60-70% gelaufen zuletzt. Aber dennoch zeigt das, dass da die Nachfrage enorm hoch ist und überhaupt nicht bedient werden kann. Also auch die können nicht alle Maschinen liefern, die momentan bestellt werden.
Ja, und alle Unternehmen oder alle Berichte Unternehmen, die jetzt berichten, werden, da wird auch immer ein Stück weit KI-Fantasie mit rein interpretiert. Ja, sei es eine IBM, die abgestraft wurde, aber nichtsdestotrotz der Ausblick auf die Restrukturierung, der Ausblick auf Ausrichtung auf KI ist ja doch wieder was Positives, was mitgegeben wurde. Genauso Meta. Ich nehme an, lass uns auch kurz drüber sprechen. Meta hat auch also WhatsApp soll jetzt Geld verdienen. Es wird KI durch KI-Assistenten quasi bares Geld monetarisiert. Das Werbegeschäft funktioniert dank KI-gestützter Werbung weiter. Also dort ist auch die KI-Fantasie in Meta drin.
Absolut. Und Meta ist ein sehr schönes Beispiel, um auch zu zeigen, wie wählerisch, wie selektiv der Markt momentan ist, auch was Nachrichten angeht. Denn im ersten Halbjahr ging da ja fast gar nichts. Jetzt zieht die Aktie an, auch wenn sich fundamental nicht allzu viel getan hat, zugegebenermaßen. Die News, die du schon angesprochen hast, kann man natürlich sehen. Passt aber auch so ein bisschen ins Bild Magnificent Seven. Auch da das erste Halbjahr katastrophal, muss man ja sagen, angesichts dessen, was wir in den vergangenen Jahren gewöhnt waren. Sie haben ja den Markt eher gebremst. Und jetzt dann doch ein ganz schönes Comeback. Also ich habe mir die Daten mal angesehen. Zweites Halbjahr, also seit 1. Juli, Meta plus 18%, Amazon plus 4%, Nvidia plus 6%, Apple plus 10%, Microsoft plus 4, einzig die Tesla hängt ein bisschen ab. Das heißt, Mag 7 sind auch wieder gefragt und das dürfte natürlich auch eher durch die Berichtssaison gestützt werden. Man kann sich dann natürlich nicht für einzelne Aktien jetzt zu stark aus dem Fenster lehnen, aber in Summe muss man eigentlich davon ausgehen, dass die Berichtssaison auch wieder sehr fest reinkommt. Erwartungen sind hoch. Factset rechnet mit 23,6% Gewinnwachstum. Also das ist schon sehr, sehr ordentlich.
Mhm. Glaubst du hast die Tesla angesprochen, dass auch dort natürlich SpaceX ein Stück weit ein Schatten auf die Aktie wirft, weil beides von einem Gründer geführt wird. SpaceX ist jetzt 15% runter, also durch diese extrem hohe Bewertung, die eingepreist war und teilweise ja über 2,5 Billionen Dollar lag, haben jetzt viele erstmal Gewinne mitgenommen. Die Blackout-Period für die Analysten ist raus. Das heißt, jetzt hat man einen etwas neutraleren Blick auf die Aktie, auch wenn per se das Unternehmen noch Verluste geschrieben hat. Aber ja, denkst du, das färbt ein bisschen auf Tesla ab?
Ja, sicher. Also wir haben in den vergangenen Wochen schon auch hier und da festgestellt, dass gerade so diese High-Beta-Aktien auf den Prüfstand gestellt wurden. Man kann sich in den USA auch mal beispielsweise eine Palantir ansehen. Kann man vielleicht auch den ganz großen Bogen spannen. Realzinsen sind ja weltweit gestiegen. Also da würde man solche sehr spekulativen Aktien, die natürlich auch bewertungsseitig sehr dünn aufgestellt sind, stärker diskontieren. Das spielt unserer Meinung nach sicher eine Rolle. Tesla ist ja auch ein schönes Beispiel, wenn man sich einen langfristigen Chart anschaut. Die ist schon ziemlich teuer. Also sie war mal höher, aber sie ist jetzt auch nicht besonders tief. Charttechnisch hatte so ein bisschen einen Doppeltop bei $500 ausgebildet, aber ich bin da Laie. Ich gebe das gern an die Experten weiter, aber ist keine Aktie, die man unbedingt haben muss, meiner Meinung nach.
Ja. Ansonsten, also halten wir mal fest, nach wie vor großer KI-Boom, großer Hype. Es wird alles in diese Mag7-KI-Fantasie hineininterpretiert. Das ist der Strohhalm, an den sich die Analysten und die Anleger natürlich halten und Hoffnung haben letztendlich. Kann man nur hoffen, dass das aufgeht. Fundamental, zumindest in der Eurozone, sieht es ja eigentlich ganz gut aus. Die Inflation ist überraschenderweise von 3,2 auf 2,8 zurückgegangen. Vor allen Dingen durch die Energie-, Lebensmittel- und Dienstleistungspreise, die weniger stark zugelegt haben. Das entlastet natürlich auf der anderen Seite auch die EZB und stützt ein bisschen Hoffnung auf ein günstigeres Zinsumfeld, auch wenn die geopolitischen Unsicherheiten einfach nach wie vor bleiben. Wo wir ein bisschen aufpassen müssen, das habe ich im Research gelesen, dass zumindest in Deutschland die Anleihenkäufer weggebrochen worden und die erste volle Zuteilung seit 1995 zurück erfolgt ist. Das heißt, es wurden in der Auktion alle Kaufwünsche berücksichtigt, quasi ein Bid-to-Cover-Ratio von 1,0. Das ist jetzt sicherlich nichts, wo der Finanzminister stolz drauf ist, aber da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Nachfrage nach den Anleihen ist doch etwas gesunken.
Ja, absolut. Bond-Umfeld muss man wohl konstatieren, dass da dieses Higher for Longer gilt. Kann man vielleicht sogar ein bisschen trennen vom Notenbank-Umfeld, was ja tatsächlich stärker den Aktienmarkt beeinflussen würde, weil da, du hast die Inflationsdaten angesprochen, muss man eigentlich davon ausgehen, dass die jetzt in den kommenden Monaten weiter eher kippen, weil der Iran-Krieg ja dann doch ein recht temporärer Schock war, eben über die Energiepreise. In den USA haben wir das gesehen und da haben wir ja momentan wirklich noch eine sehr hawkische Kommentierung des Umfelds von Warsh, der jetzt auch vor dem Kongress gesprochen hat. Er versucht, all die Vorschusslorbeeren, die Trump ihm gegeben hat, ja irgendwie beiseite zu wischen, indem er sich so ein bisschen als harter Hund positioniert und die Unabhängigkeit der Fed eben herausstellt. Das kam am Markt natürlich nicht gut an, aber wenn man es nüchtern betrachtet, glauben wir nicht, dass die Fed die Zinsen erhöhen wird, wenn eben ja die Energiepreise auf dem Niveau bleiben, wo sie sind. Und das würde dann natürlich potenziell Rückenwind bedeuten für Aktien, aber vor allem eben auch für Gold und Silber, die ja sehr stark gelitten haben unter den angezogenen Realzinsen.
Ja, letzter Schwenk, du hast die Fed angesprochen. Der Bitcoin hat jetzt wieder ein bisschen zugelegt. Das ist ja immer noch oder befindet sich ja weiter in diesem Spannungsfeld zwischen Makroökonomie und institutioneller Nachfrage, auch wenn die Zinspolitik der Fed das jetzt erstmal gebremst hat, aber zumindest die institutionellen ETF-Zuflüsse in Bitcoin haben dort etwas für Aufschwung gesorgt, aber man muss festhalten, das bleibt einfach ein relativ volatiles Asset.
Ja, absolut. Was man auf der positiven Seite nennen kann, ist die Region um $60,000, die jetzt mehrfach verteidigt wurde, ja erstmals im Februar angelaufen und dann eben jetzt im Juni und im Juli nochmal, kann man vielleicht auf eine Bodenbildung setzen, aber es bleibt, wie du schon gesagt hast, extrem volatil.
Ja. Prima, Nikolas, ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung. Macht wie immer Spaß mit dir, den Markt unter die Lupe zu nehmen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst.
Mal nach Zahlen, das Chart-Update.
In der Rubrik Mal nach Zahlen freue ich mich, dass du, lieber Christian, heute wieder mit am Set bist. Du hast dich rar gemacht, wo hast dich denn rumgetrieben? Erzähl mal.
Du, es ist Sommer hier, da gehe ich auch mal, ich wohne ja hier in der Nähe von München, auch mal an den See. Ich finde, man muss bei diesen Seitwärtsmärkten, ich spreche vom DAX, nicht unbedingt den ganzen Tag davor sitzen. Das mache ich sowieso nicht, aber der DAX an sich ist also, er meandert, das ist eines meiner Lieblingsworte in den letzten Wochen, er meandert vor sich hin und bietet nicht wirklich echte Gelegenheiten, außer vielleicht mal 200-300 Punkte nach oben oder unten. Und da muss ich nicht den ganzen Tag davor sitzen. Da ist irgendwie ein See mit einem Stück Fleisch, ich esse gerne Fleisch auf dem Grill, irgendwie schöner.
Kann ich verstehen. Aber gut, jetzt bist du hier, jetzt gehen wir da zusammen durch das Tal der Tränen oder durch den Seitwärtskanal der Tränen, wie man es auch immer nennen mag. Du hast den DAX angesprochen in seinem aktuellen Seitwärtsmarkt. Du warst in den vergangenen Episoden immer ein Freund davon, dass der Markt sich mal eine Pause nimmt, eine Auszeit verdient hat. Reicht es jetzt so langsam mit der Pause? Wartest du auf Bewegung oder kann man mit der Pause irgendwas anfangen und was Positives rauslesen?
Also ich zeige mal hier den Chartcard eben. Das ist also wirklich bis auf die Kleinigkeiten, die immer oben raus sind oder unten raus sind, ist es eine Seitwärtsphase, die wir eigentlich haben seit dem 1.10. letzten Jahres. Ich sehe jetzt auch momentan nicht wirklich für Deutschland selbst den Grund, warum wir jetzt hier die Hosse anstreben sollten. Sehe aber auch nicht wirklich einen Grund, warum der Markt nennenswert runtergehen sollte. Wir haben eine sehr gute Unterstützung im Bereich bei 24.340. Das ist eine 200-Tage-Linie. Das ist das untere Band. Und wir hatten letzte Woche leider eine ganz böse Bullenfalle, wo wir gedacht haben, wir machen ein neues All-Time-High. Und wir sind da auch deutlich drüber. Und zwei Tage später waren wir schon mit der 1.000 Punkte drunter. Für mich, wenn man jetzt hier so den Chart sieht, ist der Markt völlig neutral. Die Musik spielt nicht im Gesamtmarkt, sondern sie spielt in den Einzelwerten. Und da gibt es also durchaus interessante, die man sich auf die Watchlist legen kann. Der DAX an sich ist für mich erst wieder interessant über 26.000 und unter 24.340. Vorher muss ich da nicht rumspielen. Das ist vergebene Liebesmüh.
Mhm. Hab ich mir aufgeschrieben. Ist es beim S&P, beim amerikanischen Index ähnlich oder lässt sich da was Positiveres rauslesen, bevor wir gleich auf Einzelwerte zu sprechen kommen?
Also ich mache das ja so, dass ich vergleiche gerne den Nasdaq mit dem DAX. Ich habe da einen sogenannten Spreadometer gebaut und heute sind wir wieder bei 4.700 Punkten. Der springt hin und her. Wir haben halt dann auch so Werte wie neulich die IBM mit 25%. Ja? Deswegen sage ich, die Musik spielt in den Einzelwerten. Beim Standard & Poor's 500, da mache ich jetzt mal hier einen Chart rein. Wir hängen am Hoch.
Wir hängen einfach, ich mach's mal größer, wir hängen einfach hier hoch und wir haben keine Kraft, darüber zu gehen. Momentan nicht. Ich sehe insgesamt weltweit immer wieder die Tatsache, dass es fehlen Anschlussorders. Ich höre, du hast vorhin selbst gesagt, von größeren Verkäufen hier und da, weil die Leute einfach, wir haben seit dem 30.03. diesen Jahres sind wir deutlich gestiegen, jetzt Stanford gesprochen, von 6.300 auf 7.600. Auch hier sage ich, das Ding hat sich eine Pause verdient. Ich bekomme gerade beim Stanpur ganz frische Verkaufssignale. Das zeige ich hier mal kurz mit der Maus. Ja. Ich muss den Stanpur nicht haben. Ich muss auch momentan den Nasdaq nicht haben. Magnificent 7 hier, okay. Aber nein, es tut mir leid. Ich habe, was dahin geht, keine langfristig positive Prognose. Ich glaube, wir werden weiter in dem Pausenmodus bleiben.
Mhm. Okay, dann lassen wir mal die Indizes beiseite und gucken uns einzelne Constituents an, die möglicherweise darüber dann den Index treiben. Ein paar Schwergewichte oder ein paar Branchen.
Ja, also es ist bei mir so, dass ich sehe das schon, ich mache jetzt immer die Deutsche Bank zum Beispiel rein. Die Deutsche Bank, die liegt seit März, ist sie gestiegen von 24, ich runde jetzt leicht, ja, hoch auf 33. Auch hier kleine Pause, aber die Deutsche Bank, Banken insgesamt, auch die europäischen Banken, halte ich durchaus für positiv. Sehe ich keinen Grund, irgendwie short zu gehen. Eine kleine Pause, die dann wieder nehmen. Bei Deutsche Bank ist es jetzt so um die 30 rum, da dürfen sie gerne mal runterfallen, aber dann sollten sie auch wieder weitergehen. Die Versicherung, ob das jetzt Hannover Rück ist, eine Allianz, eine Münchner Rück, die haben, insbesondere in Münchner Rück, hat man deutlicher verloren, aber recovert sich jetzt schon wieder. Das finde ich gut. Wir müssen nicht über die Autos sprechen. Den einzigen Autowert, den ich mir momentan überhaupt weltweit anschaue, ist BYD. Die haben auch ein bisschen verloren, aber jetzt innerhalb von wenigen Tagen sind die auch schon wieder um 1,80 Euro gestiegen. Also das gefällt mir sehr gut. Es gibt eine Branche, die habe ich unbedingt auf der Watchlist und die hat sehr, sehr viel gelitten. Das ist die Software. Zum Beispiel die Adobe. Die haben vom Januar, ich kann da mal ganz kurz den Chart zeigen, Adobe hier, die haben vom Januar 2024 hier sieht man es, ja, von 650 verloren auf 190. Das ist eine Menge. Die Microsoft haben verloren von 560, das ist hier, 500, in einer relativ kurzer Zeit, 27.10., auf hier unten hin die 349. Und jetzt nehmen wir das deutsche Aushängeschild, ehemals der größte deutsche Wert, die SAP, jetzt noch an Stelle 2 nach Siemens. Die haben also auch verloren von, was war das hier, vom Februar 2025 von 280, die haben sich mehr als halbiert, runter auf die 130. Und gerade letzterer, siehe die SAP, die gefallen mir jetzt eigentlich dahingehend ganz gut, das kann ich ruhig mal erwähnen, weil, und deswegen auch die Watchlist, wir haben jetzt in den letzten Wochen einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal auf den Bereich 130 aufgesetzt. Die Börsenkapitalisierung ist 153, die war mal bei fast 300, ich glaube, sie war sogar bei 300 Milliarden. Und was mir sehr gut gefällt als Charttechniker, wir haben hier ein hammerähnliches Gebilde und sobald sie über die 145 geht, das ist das Zwischenhoch, was sie hatten von Anfang Juli, werden die bei mir positiv. Sie sind noch neutral. Ich möchte also jetzt nicht sagen, dass sie jetzt in den nächsten drei Wochen auf 200 steigen oder hier zu 178 auf die 200-Tage-Linie, aber mir gefällt das. Das wäre für mich definitiv kein Short mehr. Hier fange ich an, Positionen aufzubauen mit dem Ziel, dass wir irgendwo in diesem Bereich 200-Tage-Linie gehen, was sich auch mit dem Hoch von Anfang Juni bei 175 verbindet. Das gefällt mir wirklich sehr gut. Aber momentan spielt die Musik in Einzelwerten und nicht so sehr im Index selbst.
Also bei der SAP unterstütze ich das auch mit den Wirtschaftsnachrichten, was du charttechnisch jetzt in den Ring geworfen hast. Wir haben nach wie vor Meldungen, dass das Cloud-Geschäft weiter kräftig wächst. Da sind die Umsätze zuletzt währungsbereinigt um ganze 27% gestiegen. Wir haben KI weiter als Wachstumsmotor. Disjoule, der KI-Assistent, hat eine große Nachfrage. Die Migration auf S4HANA ist noch nicht abgeschlossen. Die Margen steigen, so die Korrektur nach der Bewertung ist wieder interessant. Also da ist eine Story da. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
Und sie bringen nächste Woche am 23.07. ihre Quartalszahlen. Ja. Da muss man schon mal drauf achten. Ich sage, ich fange jetzt an mit einer kleinen Position. Ich nenne das immer Schnüffelstücke. Schnüffelstücke ist eine Position, wo man in den Markt einwiegt. Wenn man nur einfach einen Chart sieht, dann hat man keine Verbindung zu dem Wert. Mit Schnüffelstücken oder nennt es Döner-Trade oder Pizza-Trade bin ich drin im Markt und ich werde ein bisschen aufmerksamer aufsteigen. Die vormittags oder nachmittags. Nachmittags werden dann amerikanische Käufe. Mir gefällt es jetzt auf diesem Niveau recht gut. Und die Art und Weise, da gibt es ja dieses Chance-Risiko-Verhältnis, CRV. Wenn wir also jetzt hier, ich kann das über euch, ihr seid einer der führenden Börsen in Deutschland über die Zertifikate und Derivate, da kann ich wunderschöne von euren Emittenten, wunderschöne Objekte kaufen oder Zertifikate kaufen im Stop bei 127 und habe dann richtig Potenzial nach oben. Also mir gefällt das sehr, sehr gut. Ich werde die Position erst vergrößern, wenn sie bei 145 übersteigt. Aber ehrlich gesagt, mir gefällt das gut. Und wenn ich das mal vergleiche mit Autos oder auch Chemie, Bayer, BASF, hin oder her, reicht mir alles nicht, ja? Bin ich der Meinung, sie hat eine gute Chance nach oben, mehr Potenzial als Risiko.
Dein Wort in Gottes Ohr, in das Anlegerohr. Christian, ganz, ganz lieben Dank. Ich nehme das Wort Schnüffelstücke und Döner-Trade mit. Das sind meine Highlights aus der Benchmark. Wie immer bereichernd, dass du da warst. Danke dir.
Sehr gerne.
Risiko. Danger. Die GetEx Risk Indizes.
In der Rubrik Risiko nehmen wir, wie immer, nehme ich für immer gerne die GetEx Risk Indikatoren ganz besonders unter die Lupe. Der Blick über den Teich der CNN 4 in Greed Index ist gerade noch so im Angstmodus, fast schon neutral, hat sich seit der letzten Episode von 38 auf 44 hochgeschaukelt. Die GetEx Risk Indikatoren machen es spannend. Der EU Long Term Indikator hat sich von 0,19 auf aktuell 0,28 erholt. Das ist klar besser als der Tiefpunkt der Vorwoche. Aber noch nicht ganz euphorisch. Wichtig ist jetzt die Zone um die 0,3. Kommt der Indikator darüber und hält er sich vor allen Dingen dort, wäre das das erste stabile Risk-On-Signal seit langer Zeit. Das heißt, dann hätten wir eine wirklich nachhaltige Long-Ausrichtung eurer Trades. Unter 0,2 würde die Erholung dann eher wackeln. Der Euro-Stoxx, also zugrunde liegende Index, steht dazu bei aktuell ca. 6.270 Punkten. Und hier haben wir eben die Marken 6,3, 6,4 in der Range. Und solange der Index da runter bleibt, ist es noch kein klares Risk-On-Signal. Also der zugrunde liegende Index sagt eher abwarten. Eure Trades sind da schon etwas weiter und positiver gestimmt. In den USA ist es etwas konstruktiver. Der US-Long-Term-Indikator liegt bei aktuell rund 0,35 und da wieder nahe am oberen Bereich der letzten Wochen. Über 0,35 bis 0,37 wäre das ein klares Zeichen für steigende Risikobereitschaft, die sich gefestigt hat auf dem Niveau. Kritischer wird es auch erst wieder unter der 0,25. Aber beim zugrunde liegenden Index, dem S&P 500, ist es nach dem Rücksetzer bei etwa 7.500 Punkten. Die Rallye lebt also noch, aber ihr habt es gehört, Ölpreiszinsen, teilweise Technologieschwäche sorgen eben für Gegenwinden. Kurz gesagt also, USA ist etwas mehr Risk-On auf Europa, ist auf dem Weg dahin, aber beide suchen noch nach Bestätigung.
Oh, what a beauty!
Beauty-Tipps, mehr Glow für euer Depot.
So, in der Rubrik Beauty-Tipps freue ich euch jetzt endlich. Ich musste euch lange zurückhalten, Markus und Ernst, aber wir haben es im Intro gehört. Ihr brennt dafür. Beauty-Tipps, mehr Glow fürs Depot heißt die Benchmark. Oder man könnte auch sagen, how to make brokerage great again. Schön, dass ich euch beide dabei habe. Traders Place wurde, haben wir eingangs gesagt, 2023 gegründet, um eine Lücke im deutschen Online-Brokerage-Markt zu schließen. Dazu kommen wir gleich. Ernst, erstmal an dich die Frage. Man erlebt es ja nicht so oft, dass Vater und Sohn gemeinsam ein Unternehmen sind, wie Traders Place oder mit Traders Place gestartet haben. Wie ist es denn dazu eigentlich gekommen?
Also in Wirklichkeit sind wir ja zu dritt. Das ist auch die Tochter mit dabei, die Stefanie, die auch sehr lange schon im Direktbankengeschäft tätig ist, unterwegs ist, auch immer mit einem starken Fokus auf das Brokerage-Geschäft. Und mit Markus habe ich mich über Jahre hindurch schon immer ganz, ganz intensiv mit dem Thema Direktbank, mit dem Thema Brokerage beschäftigt, nachdem ich ja immer in diesem Bereich tätig war. Markus mich auch immer wieder unterstützt hat, verschiedenste Ideen eingebracht hat, mir wirklich immer wieder zur Seite gestanden ist, mir mit guten Ideen auch immer bereichert hat. Und deswegen haben wir gesagt, das wäre eigentlich jetzt konsequent, hier den nächsten Schritt zu setzen, diesen Schritt auch gemeinsam zu gehen und versuchen, ob wir nicht ein bisschen mehr noch schaffen oder anbieten können, als es andere Anbieter tun. Der Markt hat nicht gewartet auf uns, das war uns klar. Deutschland ist der most competitive market, sage ich immer. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir da jetzt mit unserem Team gemeinsam einen tollen Start hinlegen können.
Markus, Frage an dich. Der Ernst hat es gerade gesagt, ihr habt lange überlegt. Gab es denn irgendeinen Schlüsselmoment, an dem klar war, jetzt ziehen wir es durch?
Ein Schlüsselmoment, also ich glaube, für uns war von Anfang an klar, wenn wir was starten, dann wollen wir es durchziehen und da vernünftig, also deswegen einen vollwertigen Broker zu gestalten und das mit dem Usability-Erlebnis von einem Neo-Broker, also heißt das Beste aus beiden Welten, wie wir das nennen, Neo-Broker 2.0, so sind wir an den Start gegangen, also mit einem vollkommen fully-fledged Angebot, wie wir das nennen, also wo wir wirklich das Gesamtangebot eines klassischen Online-Brokers anbieten und das mit der besten Usability und Kundenerlebnis in Applikation, aber genauso in einem vollwertigen Desktop-Portal.
Das heißt, ihr seid von Anfang an konsequent auf beide Plattformen gegangen, was sich ja auch teilweise zumindest von einigen Mitbewerbern unterscheidet, die entweder oder anbieten. Ernst, da hat es auch gesagt, in der Anfangsphase, wie ist es euch da ergangen? Es hat ja keiner auf euch gewartet, mit auf eure Idee gewartet. Also es war ja vermutlich kein Selbstläufer, einen Online-Broker an den Markt zu bringen und dann zu gucken, was passiert, oder?
Also ich glaube, ein Selbstläufer, ganz gleich in welcher Branche man tätig ist, den gibt's nicht. Also man muss immer hart arbeiten, seine Ziele, seine Visionen verfolgen. Wenn etwas nicht so gut läuft, dann muss man nachjustieren. Und was ich auch seit Jahrzehnten sage, auch wenn man mal eine bestimmte Kundenbasis hat und wenn man einmal über den Strich ist, da sind wir nicht mehr weit weg davon. Man muss das Ganze stetig weiterentwickeln. Banken in der Vergangenheit, ich habe das immer als Dauerprojekt gesehen. Man darf sich nie auf den Lorbeeren ausruhen. Man muss immer konsequent weiterentwickeln. Und das werden wir auch hier machen, das werden wir auch hier tun. Vielleicht warum auch sofort von Beginn an Smartphone und Desktop. Ich glaube einfach, und das war auch unser Anspruch, wir wollen für jede deutsche Staatsbürgerin, für jeden deutschen Staatsbürger oder Anlegerin, Anleger, Trader, wollen wir einfach die passende Plattform bieten. Und zwar vom 18-Jährigen oder sogar vom Kind mit dem Kinderdepot bis zum 80-, 90-Jährigen. Wir wollen einfach hier allen das gesamte Spektrum anbieten. Und deswegen war es für uns ganz, ganz wichtig und klar, beide Applikationen, Smartphone für den Jüngeren wahrscheinlich eher und aber genauso auf Desktop oder wenn jemand ein Field Trader ist, dann ist oft auch deutlich praktischer, das am Desktop zu tun und deswegen haben wir gesagt, von Beginn an fully fledged, wir müssen hier wirklich was Ordentliches bieten und deswegen diese Entscheidung auch dazu und darum auch dieser Start, wie wir ihn gemacht haben.
Markus, du hast ja das Thema Usability angesprochen. Du selbst kommst aus der Kommunikationsbranche. Was waren die größten Hürden so wirklich auf dem vom Weg von der Idee her bis zum Marktstart? Kannst du dich daran erinnern?
Vielleicht kurz zu den größten Hürden. Also auch Anfangsphase, nachdem ich hier aus der Kommunikationsbranche komme und dort den einen oder anderen Broker oder Finanzdienstleister betreuen durfte, hat sich das Marketing als wesentlich anspruchsvoller gestaltet als erwartet ursprünglich. Also wir haben einiges versucht oder alles Mögliche versucht, bis wir dann zu einem sehr guten Kommunikationsmix gekommen sind und darauf gekommen sind, dass es ein perfektes Zusammenspiel aus Produkt, Applikation oder Desktop und auch der passenden Kommunikation sein. Also das war, glaube ich, zu Beginn das Schwierigste, mal eben zu sagen, wie kommen wir wirklich zu den Kunden. Also da hat es lange gedauert oder ein Jahr lang gedauert, bis wir an dem Punkt waren, wo wir eigentlich hin wollten zu Beginn. Das Anspruchsvollste, was jetzt die Produktentwicklung selbst betrifft, sage ich mal, ist das Produkt stetig weiterzuentwickeln, am Ball zu bleiben. Ich glaube, das ist noch viel wichtiger, als einmal ein Setup zu haben und auch dort so darauf zu achten, dass das nicht in einen Wildwuchs ausartet. Das heißt natürlich mal, es kommen bei uns Produkte dazu. Man startet, sage ich jetzt mal, mit dem klassischen Depot, sicher mit sehr viele Orderarten, wo wir wahrscheinlich einer der Anbieter am Markt sind mit den meisten Orderarten, aber es kommt bei uns ein Gemeinschaftsdepot dazu, das wir anbieten oder Multidepots, wo man bei uns mehrere Subdepots haben kann oder vielleicht auch ein Kinderdepot und das muss man irgendwie auch im UX, sage ich mal, unterbringen, dass das Ganze auch weiterhin den Anspruch gerecht wird, dort ein vernünftiges Design oder ein vernünftiges Kundenerlebnis zu bieten.
Wir haben Juno, das erste Halbjahr ist also abgeschlossen. Ernst, wie zufrieden seid ihr mit der Entwicklung bisher?
Also wir sind mehr als zufrieden. Ich würde sagen, wir bewegen uns auch über dem ursprünglichen Business Case. Wir hatten das erste Halbjahr, das war ein neues Rekordhalbjahr, oder die ersten beiden Quartale, das zweite Quartal war noch stärker als das erste Quartal, sowohl was den Zuwachs der Kunden betrifft, aber genauso auch Volumenszuwachs oder auch genauso auf der Trading-Seite. Also wir sind wirklich mehr als im Plan und wir sind hochzufrieden, und wenn das halbwegs so weiterläuft, dann haben wir all das erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Vielleicht, Lars, wenn ich nur eins dazu anmerken darf, zu den Ausführungen von Markus, was waren die größten Hürden und so weiter. Also eines würde ich schon noch gern erwähnen, was wir da wirklich geschafft haben, und das mit sehr kleiner Mannschaft. Wir sind auch heute in der Traders Place nur rund 20 Mitarbeiter. Wir sind sicher der Online-Broker mit dem höchsten Digitalisierungsgrad in ganz Europa, bin ich überzeugt davon. Bei uns geht alles voll digitalisiert. Natürlich haben wir ein Kundenservice-Center, wo Kunden uns kontaktieren, wo es auch einen Rückrufservice gibt, wo es auch Chatting gibt, aber alles rund um das Geschäft, ob das das Kunden-Onboarding ist, ob das die Transaktionen sind, ob das Multidepot, ob das Kinderdepot, ob das Gemeinschaftsdepot ist oder was auch immer. Es ist, wir haben einen Digitalisierungsgrad, der sicher einzigartig ist, und darum ist es auch möglich gewesen, mit Traders Place zu starten, obwohl wir relativ spät dran waren im Markt. Und was wir hier, das ganze Team gemeinsam, und wir waren sehr klein zu Beginn, wie wir live gegangen sind, waren wir 7 oder 8 Mitarbeiter. Wir haben in Rekordzeit auch die Traders Place aufgebaut. Wir haben dazu 7, 8 Monate benötigt, und wir haben von Beginn an ein komplett vollwertiges Angebot angeboten. Das heißt, wir haben nicht nur einen Börseplatz angeboten, sondern wirklich weltweit 40 Handelsplätze von Beginn an. Wir haben das jetzt stetig ausgebaut. Von Beginn an sämtliche Instrumentenarten, also das Arten, das heißt Aktien, das heißt Fonds, das heißt ETFs, das heißt Derivate, das heißt auch Anleihen, zigtausende Anleihen, also 20.000, 30.000 Anleihen, die man handeln kann. Für uns von Beginn an auch ein gutes Sparplanangebot. Das Sparplanangebot, das war ein Thema, das habe ich ein bisschen unterschätzt zu Beginn, ehrlicherweise. Wir sind gestartet mit 500, 600 oder 400 Sparplänen. Mittlerweile haben wir fast 11.000 Sparpläne, auch hier eines der größten Angebote. Das ist key, das ist ganz, ganz wichtig. Das ist der Punkt, den wir ein bisschen unterschätzt haben zu Beginn. Ich habe geglaubt, das reicht mit 300, 400 oder 500 Sparplänen. Aber wir sind wirklich wie von der Tarantel gestochen, gestartet, wenn man so will. Haben wir eine Rakete gezündet und jetzt haben wir laufend nachjustiert, optimiert, weiterentwickelt, aber wirklich mit einem kleinen Team. Und das ist halt auch möglich, auch durch das blinde Vertrauen, durch das Miteinander, durch den ständigen Austausch. Wir wollen gemeinsam Erfolg haben. Wir wollen gemeinsam den Investor, den Trader einfach was Spezielles bieten. Günstiges Trading, tolle Usability, wie der Markus gesagt hat. Mit Höchstgeschwindigkeit die Weiterentwicklungen, neue Features, die wir bringen. Da haben wir sehr viel auf den Markt gebracht. Ob das jetzt der Kryptohandel war, das Kinderdepot, das der Markus angesprochen hat, ein Multidepot, ein Gemeinschaftsdepot als einziger Neobroker in Deutschland. Auch das haben wir gelauncht vor wenigen Monaten.
Erklär nochmal bitte kurz, was das Gemeinschaftsdepot ist, Ernst, für unsere Zuhörer.
Das ist, da können zwei Partner, Frau, Mann, Ehepartner, Freunde, wie auch immer, können gemeinsam ein Depot eröffnen, der Wohnsitz muss der gleiche sein, und das bieten die klassischen Online-Broker, glaube ich, ausnahmslos. Wir sind aber der einzige Neobroker, der de facto jetzt auch seit ein paar Monaten ein Gemeinschaftsdepot anbietet. Die Nachfrage ist natürlich groß, weil die Konditionen halt bei uns doch deutlich günstiger sind als bei einem klassischen Broker. Und all diese Dinge versetzt uns immer wieder mal in die Lage, noch stärker zu wachsen, immer wieder mal einen Turbo zu starten. Und das hat uns einfach noch einmal in eine andere Liga auch gehievt. Und da werden wir auch mit hoher Geschwindigkeit weiterentwickeln, immer unter der Prämisse, Top-Qualität zu bieten, also niemals etwas tun zu Lasten der Qualität. Wir müssen stabile Systeme haben. Die Kunden müssen freuen, und der Gaudi haben, wenn sie bei uns sind. Und wir müssen das Investieren der deutschen Staatsbürgerin, der deutschen Staatsbürger und auch Traden so einfach wie möglich machen. Also wirklich, und dadurch die Leute auch zum Kapitalmarkt bewegen und durch Kapitalmarkt hoffentlich auch zum steigenden Wohlstand unserer Kunden beizutragen. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und da werden wir alles daran setzen, hier Top-Qualität zu bieten, mehr zu bieten als andere. Wir sind auch greifbar, wir sind alle bodenständig, und ich glaube, das macht uns auch stark. Und jeder will seinen Teil zum Erfolg beitragen, und da wird wirklich Tag und Nacht, wenn ich sage, ist ein bisschen übertrieben, aber wirklich ganz, ganz immens an der Weiterentwicklung, an der Qualität gearbeitet und am Erfolg letztendlich auch des Unternehmens. Ja.
Ernst, du hast gesagt, ihr habt über 40 Handelsplätze weltweit angebunden. Jetzt muss ich mal ganz ketzerisch fragen, wann kommt Brad Pitt und sagt nichts in eurem Werbespot?
Das wird nicht passieren bei uns. Jeder, der bei uns was dazu beiträgt, der darf auch reden. Und aber jeder wie Minimal, das ist toll gemacht. Muss man wirklich zweifellos anerkennen, kann ich nur gratulieren und tolle Geschichte. Aber ja, ich sag, wir kochen natürlich ein bisschen kleinere Süppchen. Diese Budgets haben wir natürlich nicht, vielleicht, wie es vielleicht der eine oder andere Mitbewerber hat, aber für die Möglichkeiten, die wir haben, haben wir ein immenses Wachstum. Also wirklich sind wir extrem gut unterwegs. Und wir müssen uns um unsere Dinge kümmern. Was andere machen, ist deren Entscheidung. Und ich glaube, es gibt so viele tolle und gute Anbieter hier in Deutschland. Wir müssen versuchen, immer ein Stück weiter und ein bisschen stärker zu sein. Wir haben noch nicht die Bekanntheit, wie wir es gerne hätten, aber auch die wird jeden Tag besser. Und das wird zum weiteren Wachstum uns auch verhelfen. Ja.
Also ihr habt in der Tat wirklich so viele Handelsplätze angeboten, riesige Produktuniversum. Ihr seid eigentlich ein klassischer Broker im Neobroker-Gewand, kann man fast sagen. Ja, der Wolf im Schafpelz und eben zum vollwertigen Anbieter mittlerweile.
Also von Beginn an eigentlich, und das war auch die Marktlücke. Und ich habe immer gesagt, falls wir das machen, einen Neobroker nochmals zu starten, dann müssen wir einen Mehrwert schaffen. Und das war genau die Lücke, die es damals gegeben hat. Heute großteils auch noch. Der eine oder andere ist natürlich nachgezogen. Ich habe immer gesagt, wir haben ein Zeitfenster von 2 bis 3 Jahren. Das war auch, glaube ich, so richtig. Und wir müssen halt einfach schauen, dass wir immer wieder mit den Schritten, die wir setzen, ein Stück weiter sind als andere. Und da arbeiten wir einfach mit Hochdruck dran. Wie du selber weißt, natürlich die Masse unserer Transaktionen, vor allem auch im Aktien-, im Anleihen-, im ETF-Fondsbereich, geht über die Börse Getex, was logisch ist, weil es einfach gute Preise dort gestellt werden. Unsere Depotbank, hier auch die Baderbank mit dabei ist, die auch einen hervorragenden Job für uns leistet, kann ich auch nur Danke dazu sagen. Ich glaube, wir entwickeln uns auch gemeinsam immer weiter, dass wir gemeinsam noch besser, noch stärker werden. Also da haben wir wirklich auch noch ganz viel vor, gemeinsam und bei uns soll einfach der Kunde sämtliche Möglichkeiten haben, die er braucht. Wenn er will, wenn er mal eine Aktie woanders kaufen will, dann gibt es diese Möglichkeiten in New York, in Tokio, wie auch immer. Aber ja, also feel free kann ich nur sagen. Und es soll keinen Grund geben, warum ein Kunde nicht zu uns kommen kann und schon gar nicht, dass einzelne Wertpapiere nicht hier übertragen kann. Also bei uns muss alles möglich sein. Das war die Devise von Beginn an. Und wie du gesagt hast, das Ganze mit Neobroker-Konditionen über die Börse Getex ab 500 Euro for free, also wirklich ohne Transaktionsgebühren unter 500 Euro, 95 Cent und auch über sämtliche anderen Börseplätze mehr als günstig, ja.
Das hast du schön gesagt, es gibt keinen Grund, nicht Kunde zu werden. Und wenn ich jetzt auf eurer Homepage bin, kriege ich sogar noch 60 Euro Bonus als Neukunde. Also insofern, ja, einfach mal ausprobieren. Die User Experience, Markus, die du in den Vordergrund gestellt hast, die ist wirklich, es ist einfach, es ist übersichtlich. Also es macht auch einfach Spaß, sich zu bedienen. Ich habe noch 2 Fragen. Zum einen das Thema künstliche Intelligenz. Wir haben es in der vorigen Episoden, besprochen. Es spielt immer eine größere Rolle bei Unternehmen. Findet die KI auch Einsatz bei euch im Brokerage-Bereich, in
also
der Kundenbetreuung?
Also wenn ich das vielleicht die Frage übernehmen darf gleich, natürlich voll drauf und dran, KI zu implementieren. Also nicht nur im Kundenservice vielleicht, wo es aber auch darum geht, dass auch noch wirklich menschliche Qualitätskontrolle stattfindet. Das heißt, dass man nicht nur mit der KI kommuniziert. Aber genauso ist bei uns KI nicht nur irgendwo im Kundenservice oder klassischer Chatbot, also LLM, so wie man es gewohnt ist, sondern wir beschäftigen uns intensiv mit der Implementierung der KI, die unsere Anleger unterstützen soll, aber sie nicht ersetzen soll. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig. Also da geht es auch darum, Informationen schneller zu finden oder besser zu verstehen oder das Portfolio zu analysieren und als Hilfestellung zu dienen. Oder zum Beispiel, wir haben auch seit kurzem oder seit diesem Jahr die Traders Place Akademie, diese mit KI auszubauen, Potenziale zu erkennen, zu personalisieren oder Prozesse und Wissensvermittlung zu optimieren. Also natürlich ist keine Anlageentscheidung durch KI. Es soll wirklich gesagt ein Unterstützungstool sein für unseren Kunden. Aber es geht darum, einfach unsere App erlebbarer zu machen mit Hilfe von KI. Genau, mehr Content abzubilden, der vielleicht für den Nutzer interessant ist. Das heißt, bei uns wirklich KI bedeutet nicht nur irgendwo, wie gesagt, im Kundenservice ein Chatbot einzusetzen, sondern das wirklich weit umfassend sich damit auseinanderzusetzen, was macht Sinn und das in allen Bereichen einzusetzen.
Also eigentlich nicht nur dem Kunden gegenüber nach außen, sondern KI soll auch genauso helfen, die Effizienz intern hochzuhalten, noch besser zu werden, noch mehr Qualität oder die Qualität noch mehr sicherstellen zu können, ja.
Ist das auch, woran ihr aktuell arbeitet? Ernst, du hast gesagt, niemals einschlafen, niemals stehen bleiben, es dreht sich immer weiter. Kannst du ein bisschen spoilern, an was ihr arbeitet, was eure nächsten Projekte sind?
Es sind eine ganze Menge an Projekten, kleinere, größere Dinge, die gerade umgesetzt werden, die in Umsetzung sind. Ein Thema, was sowieso ein Dauerbrenner derzeit bei sämtlichen Banken sein wird, das ist das Thema Altersvorsorgedepot, das wir gemeinsam mit der Baderbank umsetzen. Hier sind wir mitten drunter, hier wird mit Hochdruck, wirklich mit voller Manpower daran gearbeitet, ein sehr komplexes Thema, aber wir werden natürlich mit Start Jänner 2027 hier bereitstehen, unseren Kunden hier gute Lösungen anbieten. Das ist ganz, ganz wichtig für uns. Wir werden als einer der ersten Neobroker in Kürze, das heißt noch jetzt im Juli, die automatische Wiederanlage auch live stellen. Das ist ein Feature, das die Kunden verlangen. Also das sind jetzt zwei kleinere Beispiele. Es passiert eine ganze Menge an Entwicklungen in den App-Portalen, in der Smartphone-App, aber wir werden da noch ganz viel auch heuer noch rein investieren, auch in das Thema Webportal, auch das noch weiterentwickeln. Also es passiert sehr, sehr viel in sämtliche Richtungen. Das Thema Traders Place Academy hat der Markus angesprochen. Da sind wir noch ein bisschen auf Light-Version unterwegs. Hier machen wir schon ganz tolle Webinare, was Märkte betrifft, Einsteigerseminare, auch gemeinsam mit verschiedenen Partnern, mit ETF-Anbietern oder mit Vermögensverwaltern, wo wir schon Webinare angeboten haben. Aber das werden wir auch noch ganz passiv ausbauen. Wirklich, dass der Kunde bei uns alles findet oder der Anleger, Anlegerin, das er braucht, das er sich wünscht, um sich auch hier im Finanzbereich wirklich ordentlich weiterbilden zu können. Also das sind einige wenige Punkte. Es passiert sehr, sehr viel im Hintergrund, im Haus, gemeinsam mit unseren internen, externen Entwicklern haben wir da eigentlich einiges in der Pipeline, das wir Step-by-Step ausrollen werden.
Sehr gut, das klingt sehr spannend. Und wenn ihr die Akademie Richtung Zertifikate ausbreiten wollt, wenn ihr Veranstaltungen vor Ort macht, dann denkt an uns, an mich, ich komme vorbei.
Ja, ganz
sicher. Ich freue mich.
Ja, ebenfalls, ja.
Ernst, Markus, ganz herzlichen Dank, dass ich euch in dieser Benchmark heute in der heutigen Episode mit dabei hatte.
Inside GetEx.
Unter Inside GetEx verrate ich euch, was sonst noch so alles passiert und das ist in den Sommermonaten nicht so viel. Zum einen findet heute in München der B2Run statt, der Firmenlauf. Dort wird das Team GetEx vertreten sein. Ansonsten ist seit dem 3. Juli eine weitere Umfrage gestartet, über die ihr direkt über getex.de teilnehmen könnt, nämlich die Portfolio Awards, die neuen ETF Awards, die zusammen mit Just Trade veranstaltet werden und GetEx und Lang und Schwarz werden am 8. September in München stattfinden. Nutzt den Link dafür, stimmt gerne ab, wer eure Lieblings-ETF-Anbieter sind.
Jetzt geht's ans Eingemachte.
Markus Ernst, wie für alle Studiogäste im Podcast an euch noch 5 ganz kurze, knackige Fragen. Also nicht lange überlegen, einfach abwechselnd, feuerfrei und raus damit. Markus, Wein oder Bier?
Wein.
Ernst, süß oder herzhaft?
Herzhaft.
Markus, Stadt oder Dorf?
Dorf.
Ernst, Sonnenaufgang oder Untergang?
Sonnenaufgang.
Markus, Windows oder Mac?
Mac.
Ernst, Tee oder Kaffee?
Kaffee.
Markus, Snickers oder Bounty?
Mag ich beides gern. Snickers.
Ernst, Ketchup oder Mayo?
Ketchup.
Markus, Aquarium oder Zoo?
Aquarium.
Ernst, Fußball oder Tennis?
Fußball.
Danke, dass ich euch dabei hatte. Das war's.
Wünsch dir was, dann kriegst du das.
Wünsch dir was, dann kriegst du das. Welche Themen sind für euch noch so spannend? Was beschäftigt euch, damit ich diese Themen in den kommenden Episoden berücksichtigen kann? Schreibt es mir gerne in die Kommentare, schreibt mir E-Mails, schreibt mir wie auch immer. Ich freue mich ganz besonders, dass aus der letzten Episode zahlreiche Angebote wahrgenommen wurden zum Thema Behavioral Finance, Börsenpsychologie. Hier wurden zahlreiche handsignierte Angebote Exemplare meines Kollegen Norbert Betz aus der Marktsteuerung, dessen Bücher in Empfang genommen und verschickt. Also insofern, es funktioniert. Wie gesagt, schickt mir gerne eure Kommentare. Das war's für heute. Der 36. Börse aufs Ohr Podcast neigt sich dem Ende. Wir gehen in die Sommerpause. Ich gehe in die Sommerpause. Ich freue mich drauf. Wir hören uns wieder am Donnerstag, den 13.8. Vor genau 65 Jahren begann der Bau der Berliner Mauer. Aber zum Glück bauen wir heute keine Mauern mehr, sondern versuchen sie an der Börse zu überwinden. Und bis dahin wünsche ich euch schöne Sommerferien, einen kühlen Kopf, Happy Trading und passt auf euch und euer Depot auf. Ich sage danke fürs Zuhören und Zuschauen. Servus, arrivederci und tschüss, ciao, euer Lars.
Risiken und Nebenwirkungen.
Und wie versprochen kommt jetzt noch der turboschnelle Disclaimer als Schmankerl zum Schluss. Denn die Inhalte des Podcasts stellen kein öffentliches Angebot der Bayerischen Börse oder GetEx Exchange dar. Die im Podcast enthaltenen Inhalte dienen ausschließlich zu Informationszwecken. Die Börse übernimmt keine Gewähr für Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Die Börse erbringt hierdurch keine Finanzdienstleistungen, insbesondere keine Anlageberatung, keine Anlagevermittlung oder sonstige Empfehlungen im Sinne des WTHGs. Der Podcast enthält insbesondere keinen Aufruf zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder Nachbildung einer Anlagestrategie, Klammer auf, die wir heute besprochen haben, Klammer zu. Die Börse behält sich das Recht vor, den Umfang der Nutzung des Podcasts jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu beschränken oder in den Service einzustellen. Genug der Formalitäten, das war's für heute. Chapeau mit O, Servus und macht's gut!
GetEx Exchange. So schnell, so günstig, so Börse.